Redispatch.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Seraphim von Rohn.
Und ich bin Philipp Hennig.
Wir arbeiten zusammen als Wissenschaftler und Berater in der Energiewende.
Und wir diskutieren hier die für uns interessanten Nachrichten und Meldungen in der Energiewirtschaft und Klimapolitik.
Redispatch, Folge Nummer 56. Heute mit einem Special, einer Nachgehakt-Folge, und zwar mit Professor Leon Hirt.
Hi.
Hallo, freue mich hier zu sein.
Hallo Leon. Genau, wir hatten in letzter Zeit so oft Nachrichten, die dann doch die Märkte betreffen, insbesondere auch die Strommärkte und auch immer wieder das Thema Strommarktdesign in der EU. Und da dachten wir uns, ist doch das Schlauste, hier einen Experten mal zu fragen. Und bevor wir einsteigen, die Nachrichtenlage natürlich erstmal zu dir. Leon, erzähl doch nochmal ganz kurz, was dich zu dem gemacht hat, was du heute bist, wie der Weg dahin ist und was vor allen Dingen dich beschäftigt in deiner täglichen Arbeit.
Ich bin ursprünglich mal Ökonom, habe in Tübingen studiert und dann nach Berlin ans PIC gewechselt und war dann 5 Jahre in der Industrie bei Vattenfall, habe da langfristige Strompreisprognosen mit begleitet und Regelenergiemärkte. Bin jetzt seit 2017 an der Hertie School, Professor für Energiepolitik, und unterrichte hier Energiewirtschaft, Energiepolitik, Strommärkte, Strommarktdesign, ein bisschen ETS, also Carbon Pricing, und einen Einführungskurs in Wachstumstheorie mache ich auch noch nebenher. Wir machen sonst auch, ich habe eine kleine Beratungsfirma und wir machen da viel BMWK-Beratung, haben da so Projekte gemacht wie marktbasierter Redispatch, begleiten für die deutsche Regierung des EU-Strommarktdesign-Verhandlungen jetzt zum wiederholten Male und durften auch die PKNS jetzt begleiten im letzten Jahr.
Warum hast du nochmal neben der Professur eine Beratungsfirma? Also manche Professoren machen sie ja auch irgendwie aus dem Rahmen ihres Lehrstuhls raus. Warum ist es bei dir getrennt?
Es ist historisch eher andersrum. Also Neon ist älter. Ich bin bei Vattenfall raus, weil der Laden mir zu groß war und ich irgendwie auch was Eigenes machen wollte. Und Neon gibt es seit 2014 und ich habe die quasi einfach behalten, weil mir diese sozusagen die echte Beratung einfach auch Spaß macht. Also das ist zwar irgendwie auch ein anstrengender Job, irgendwie zur Verfügung zu sein und den Kunden Clients first und das sozusagen da sozusagen als Dienstleister aufzutreten, das ist ja schon eine ganz andere Rolle als Wissenschaftler. Aber ich mache das gerne, ich bin irgendwie auch gerne nah dran an der Industrie, nah dran am Handel, nah dran an der Politik, und für mich funktioniert das so gut auch institutionell getrennt, das sind andere Leute, das ist auch ein anderes Skillset, was man da braucht für die Leute. Wer sozusagen PKNS-Begleitung macht, ist nicht notwendigerweise eine gute Wissenschaftlerin und umgekehrt.
Können wir gut verstehen. Wir versuchen es ja auch immer zu kombinieren und sehen das auch sehr so, dass man das eigentlich wunderbar so aufsetzen kann, dass es sich gegenseitig befruchtet, diese wissenschaftlichen Projekte ein bisschen tiefer bohren, Tools und so weiter entwickeln und dann tatsächlich auch in die Praxis bringen. Also ja. Können wir gut verstehen.
Ja, sehr schön. Ich freue mich riesig, dass du zugesagt hast. Vielen Dank. Wir haben heute ein bisschen was Neues vor. Wir werden jetzt nicht speziell in ein Thema reinbohren, sondern wir haben eine Reihe von Nachrichten mitgebracht, die wir auch in den letzten Folgen schon mal hatten. Aber wir nehmen die jetzt einfach nochmal mit auf. Alle beziehen sich ein bisschen auf Markt, weil das auch mit deinem Steckenpferd ist. Und dann diskutieren wir drüber.
Sehr gerne.
Wunderbar. Steig mal ein. Und zwar mit einer Nachricht, die wir letztes Mal hatten. Und zwar ja wirklich eine kuriose Nachricht und auch eher ein bisschen versteckt. Und zwar war der Börsenhandel in Finnland etwas durcheinander. Da gab es so ein falsches Gebot von Kinect Energies. Und dann hat es dazu geführt, dass am 24.11. über viele Stunden dann ein Preis sich von 500 Euro negativ eingestellt hat. Also man musste letztendlich dafür bezahlen, dass man Strom eingespeist hat. Und die Frage an dich, weißt du, was da passiert ist? Was ist da schiefgelaufen? Ist es ein grundsätzliches Problem? Kann das bei uns passieren? Oder ist es eigentlich nur eine Kleinigkeit?
Also ich habe jetzt keine Insider-Informationen und ich habe jetzt auch sozusagen in der Firma keine Informanten. Ich kenne das jetzt, habe das auch nur aus der Presse verfolgt und nachgelesen. Ich glaube, es war einfach so nach meinem Verständnis einfach ein falsches Gebot. Da hat jemand, ich glaube, über 5000 MW, wenn ich das richtig im Kopf habe, zu einem sehr niedrigen Preis oder unbegrenzt negativen Preis in den Markt gestellt und damit, weil es im Vergleich zum finnischen Markt ein riesiges Volumen ist. Also das waren 24 Gebote für 24-Stunden-Produkte, den Preis für den ganzen Tag ins Negative gedrückt. Ich glaube, im Schnitt Base, Tagesbase war minus 200 oder sowas. Und das ist natürlich ziemlich bitter für diese Firma. Und sowas sollte eigentlich natürlich einem professionellen Energieakteur nicht passieren. Er hat auch Konsequenzen für alle anderen, war wohl schon ganz schönes Chaos und so ein bisschen Aufregung. Aber das Schöne an der Marktwirtschaft ist ja, das ist ein bisschen selbstheilend. Also wer so einen Fehler macht, kriegt ja automatisch auf die Finger. Ich habe jetzt mal hier auf dem Zettel überschlagen. Ich glaube, die Firma musste ungefähr 30 Millionen Euro zahlen für die Lieferung des Stroms, den die verkauft haben. Und ich nehme an, da werden jetzt die Qualitätssicherungsprozesse intern überarbeitet, weil sowas will man ja nicht öfter machen.
Aber sowas könnte bei uns in Deutschland auch passieren.
Klar, jede Firma mit Marktzugang kann im Grunde Gebote eingeben. Ich bin jetzt operativ im Handel nicht dabei. Ich weiß nicht, ob die Börse dann nochmal nachfragt und sagt, hier ist was ganz komisch. Aber im Grunde kann man alles machen. Es gibt ja so technische Gebotslimit, um das Allerschlimmste zu verhindern. Also wir haben in Deutschland keinen Preisdeckel für Großhandel. Also wir könnten jetzt, ihr und ich könnten jetzt auch die Megawattstunde für 1 Million Euro verkaufen. Aber an der Börse gibt es so technische Gebotslimits. Ich glaube, die sind nach oben hin 3.000 Euro, normalerweise nach unten hin minus 500, um genau sozusagen so Fat Fingers, wie das die Trader sagen, also so ein Vertipper zu verhindern und oder nicht zu verhindern, aber sozusagen das Allerschlimmste zu verhindern. Also ich kann ein minus 500 Euro Gebot eingeben, aber nicht minus 5.000 oder nicht minus 5 Millionen. Aber so ist es halt am Großhandel. Da geht es um echtes Geld. Und wenn man halt Blödsinn eintippt, dann muss man auch echt zahlen.
Darf ich es nochmal anschaulich verstehen? Also das Unternehmen hat eingegeben, dass sie jetzt Energie verkaufen möchten. Und wer dann den Strom nimmt, der bekommt dann nochmal 500 Euro drauf von ihnen.
So war das Gebot wohl. Genau, der Gleichgewichtspreis war dann ein anderer in manchen Stunden, also im Schnitt minus 200 Euro. Aber in Finnland war es an dem Tag so, wer über dem Tag Strom gekauft hat, hat im Schnitt 200 Euro bekommen für jede Megawattstunde. Und wer Strom verkauft hat, also nicht nur das Unternehmen, sondern alle, musste 200 Euro zahlen für jede Megawattstunde, die geliefert wurde.
Crazy. Und du meintest 5.000 Megawatt, das wäre dann in Deutschland aber nicht so viel. Wenn da 5.000 Megawatt jemand mit minus 500 Euro in den Markt stellt, dann wäre wahrscheinlich die Verwerfung nicht ganz so groß.
Das würde man auf jeden Fall schon auch ordentlich sehen. Also 5.000 Megawatt ist schon eine Hausnummer. Ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe im Kopf, ist es in Finnland irgendwie die Hälfte vom Verbrauch oder so. In Deutschland wäre es jetzt im Winter vielleicht eher 8% oder 10% oder sowas. Das würde man schon merken, das würde jetzt hier sicherlich nicht zu negativen Preisen führen in der Größenordnung über den ganzen Tag, aber es wäre auch ein aufregender Tag im Handel.
Okay, wilde Zeiten im Markt. Wenn wir auf die letzten 2 Jahre schauen, ging es auch ordentlich rund. Du hast es auch stark begleitet auf Social Media, die Preise mal rausgedeutet. Ich kann mich noch an den Tag erinnern, als es wirklich der Peak war. Ich glaube, waren 1.000 Euro pro Megawattstunde am Spotmarkt, am Terminmarkt bei Strom. Genau. Daraufhin kamen die Energiepreisbremsen, die jetzt zum Ende des Jahres auslaufen sollen. Du warst mit in der Gaskommission, die das mit konzipiert hat. Was ist deine Meinung dazu?
Ja, also 26. August 2022, den Tag werde ich auch nicht mehr vergessen. Da war der Terminmarkt tatsächlich bei 1.000 Euro. Und jetzt, das ist ungefähr das 20-fache, also 2.000% mehr als die letzten 10 Jahre im Schnitt. Also das war wirklich sozusagen, das war wirklich verrückt. Das weiß ich noch sehr genau. Das baute sich also ein bisschen auf über den Sommer hin. Und dann gab es, ich glaube im September letzten Jahres, wurde die Gaskommission zusammengerufen, die dann Mandat von der Bundesregierung bekommen hat und de facto auch 200 Milliarden Euro Spielgeld sozusagen und sich jetzt was ausdenken sollte, was da rauskommen soll. Rauskam ein Kompromiss, den ich im Grundsatz nicht schlecht finde, im Detail aber auch nicht ideal, die Gas- und Strompreisbremsen, die auf dem Einzelhandel, also den Endkundenpreis, nicht gedeckelt haben, aber die sozusagen einen Zuschuss gewährt haben und die laufen jetzt aus zum Jahresende. Der Grund für das früher als geplante Auslaufen ist, dass das Geld ja fehlt. Nach der Verfassungsgerichtsentscheidung vorletzte Woche ist das der Geldtopf, mit dem die verlängert werden sollten, steht nicht mehr zur Verfügung. Und jetzt werden die wohl auslaufen in 3, 3,5 Wochen. Ich persönlich halte es nicht für so ein Riesendrama. Also für Haushalte, die Preisniveaus bei Strom sind 40 Cent. Das heißt, wenn man einen Vertrag hat, der über 40 Cent lautet, dann kriegt man Geld vom Staat zugeschossen. Aber heute kann man, wenn ich jetzt heute einen Vertrag abschließen will, dann kann ich auch einen Vertrag für um die 30 Cent bekommen, vielleicht sogar weniger. Und da ist ziemlich viel Luft drin noch. Und wer jetzt, ich sage es mal ganz offen, blöd genug ist oder faul ist und die 5 Minuten im Internet nicht investieren will, um so einen Vertrag abzuschließen, stattdessen mit irgendeinem blöden Vertrieb eins für 45 Cent abschließt, dann bin ich jetzt auch nicht sicher, ob das jetzt mit Steuergeld unbedingt noch subventioniert werden muss. Also so wie die Situation da aktuell sich darstellt, würde ich sagen, ist das Auslaufen alles andere als ein Drama.
Ja, kann halt sein, dass manche noch mit der Mindestvertragslaufzeit noch drin hängen für ein halbes Jahr. Aber dann klarer Verbrauchertipp, wechseln.
Also klar, es gibt jetzt Leute, die haben jetzt genau vor einem Jahr oder wann die Preise eben am Maximum waren, vielleicht vor 18 Monaten 2-Jahres-Vertrag abgeschlossen und die werden jetzt ein bisschen Erhöhung haben. Muss ja auch sagen, es gab jetzt nicht lange Zeiträume, wo der Endkundenpreis für Haushalte deutlich über der 40-Cent-Schwelle war. In der meisten Zeit und schon fast seit Jahresbeginn diesen Jahres, also wer jetzt zwischen Februar und heute einen neuen Stromvertrag abgeschlossen hat und damals einen sinnvollen, günstigen Vertrag abgeschlossen hat, der liegt fast sicher unter den 40 Cent und all diese Haushalte werden nichts spüren von dem Wegfall der Preise. Ein paar wenige werden das spüren. Natürlich ist es doof für die. Das möchte ich ja gar nicht sozusagen in Zweifel stellen, aber jetzt insgesamt für die Gesellschaft als Ganzes ist es jetzt irgendwie kein, ich würde sagen, gibt Schlimmeres.
Genau, und ich glaube, die wurde ja auch nicht eingeführt für Kunden ursprünglich, die jetzt irgendwie vielleicht jetzt noch 45 oder 50 Cent zahlen, sondern die Idee war ja, wie du sagst, im August irgendwie die Sorge davor, dass wir irgendwie bei 80 Cent, 90 Cent oder sonst was vielleicht landen mit Netznutzungs- und Gelten etc., um da sozusagen diese totale Härte rauszunehmen. Ne? Und die ist ja so gesehen gar nicht aufgetreten dann, ja.
Ganz genau. Okay. Es gibt noch, vielleicht sollte man es dazu sagen, es gibt jetzt natürlich noch eine zweite Entwicklung aus dem gleichen Grund, Geld weg. Fällt, soweit ich das verstehe, mutmaßlich auch oder ziemlich sicher vielleicht sogar schon der Zuschuss zu den Übertragungsnetzentgelten weg, der eigentlich gedacht war in Höhe von 5,5 Milliarden Euro. Und wenn man das umrechnet, dann dürften das ungefähr nochmal 1,2 oder 1,3 Cent mehr kosten pro Kilowattstunde für uns private VerbraucherInnen bedeuten. Also das kommt noch oben drauf. Das heißt, wer jetzt bei 39,9 war, landet dann nächstes Jahr knapp über der 40. Aber ich stimme dir völlig zu. Die Gaskommission hatte das damals und die Politik entschieden, angesichts von Preisen, wo einzelne Vertriebe letztes Jahr auch mal 100 Cent verlangt haben und sowas. Und jetzt reden wir über einzelne Cent. Das ist schon eine ganz andere Situation.
Der Zusammenhang zwischen dem Zuschuss für die Netzentgelte und für die Energiepreisbremsen ist, dass beide aus dem WSF finanziert werden, Wirtschaftsstabilisierungsfonds, richtig? Und wenn der ausläuft Ende dieses Jahres, dann, deswegen sagst du, ist es wahrscheinlich, dass dann auch die Zuschüsse für die Netzentgelte wegfallen.
Genau, ich muss gestehen, aus welchem dieser Fonds jetzt genau, weiß ich auch nicht. Da gibt es ja den EWS und den KTF, den Klima- und Transformationsfonds. Und wenn ich das jetzt so richtig, ich bin jetzt alles andere als ein Jurist, aber mein Verständnis ist, dass sozusagen das Urteil so gelesen wird, als dass man das jetzt in beiden Fällen nicht mehr so frei verwenden kann und die Konsequenz ist Auslaufen der Bremsen und zweitens wohl ein Wegfallen des geplanten Zuschusses für die Übertragungsnetzkosten. Und da bin ich jetzt unsicher, ehrlich gesagt, was der Stand ist. Zumindest wird auch diskutiert, ob deswegen auch die Finanzierung der Erneuerbaren wackelt und vielleicht die EEG-Umlage wieder neu eingeführt werden müsste.
Ja. Genau, Stichwort EEG-Umlage, genau, die war ja vor Corona und vor der Krise, genau, die letztendlich so bei knapp 7 Cent. Mit so einem hohen Betrag müssten wir aber nicht mehr rechnen, oder, wenn die jetzt wieder eingeführt werden würde?
Nee, auf keinen Fall. Vielleicht nochmal ganz kurz 3 Sätze Kontext. Also die Erneuerbaren werden ja in Deutschland subventioniert über kleine Anlage bei Einspeisevergütung und die großen über Marktprämien. Normalerweise kriegen die dafür mehr Geld, als sie erlösen. Das heißt, es gibt einen sozusagen Kosten entstehen, die zahlen die Netzbetreiber, die Übertragungsnetzbetreiber und die kriegen das wieder. In der Vergangenheit haben die das bekommen durch die weil die eine Umlage erheben durften auf den Stromverbrauch, die EEG-Umlage, die, ich glaube, 6,3 irgendwas Cent war, 2019 oder 2020 noch. Und die wurde, erstens ist die abgeschmolzen, weil im Rahmen der Energiekrise die Strompreise stiegen und dann war die Lücke, die gefüllt werden musste, einfach viel kleiner. Und zweitens hat die Politik dann 2022, meine ich, entschieden, die Umlage abzuschaffen und die Kosten über Bundeszuschuss zu finanzieren. Und der ist jetzt eben in Frage gestellt durch dieses Urteil und die Finanzierungslücken, die sich auftun. Die Netzbetreiber veröffentlichen, also die ÜNB veröffentlichen immer noch so eine Kostenprognose. Wenn ich das richtig im Kopf habe, erwarten die EEG-Kosten für nächstes Jahr von 10, noch was Milliarden Euro. Und wenn man die jetzt wieder durch eine Umlage finanzieren muss, weil sonst das Geld fehlt und die Umlage ungefähr so aussieht wie in der Vergangenheit, das heißt Umlage auf Strom, aber Ausnahme von ganz viel Industrie, sodass die eher auf nicht auf 550 Terawattstunden Gesamtverbrauch umgelegt wird, sondern vielleicht auf 400 oder sowas, dann kann man sich ungefähr ausrechnen, was da rauskommt. Und wenn ich das jetzt im Kopf alles richtig gemacht habe, dann ist es eher in der Größenordnung 2,5 Cent pro Kilowattstunde. Also schon spürbar, wenn das so kommen sollte, aber weit weg von den 6,5, wo wir mal waren.
Genau, jetzt hatten wir ja schon festgestellt, für die Endverbraucher, für uns sozusagen, ist es gar nicht mehr teurer, sogar teilweise ein bisschen günstiger als vor der Krise. Wenn man es noch inflationsbereinigen würde, wäre es sogar noch günstiger, real. Bei der Industrie sieht es ja teilweise ein bisschen anders aus. Du hast jetzt gerade gesagt, ja, das macht dann ungefähr 1,2 Cent aus, wenn man diese Übertragungsnetzentgelte rausrechnen würde. Hört sich nicht so viel an für uns, aber für die Großindustrie, die stromintensive Industrie, sind ja 1,2 Cent sehr viel, weil die ja vor der Krise in Summe im Gesamtpaket eher so bei 40 Euro lagen, mit allem drum und dran, durch die ganzen Befreiungen. Und so eine Nachricht, die uns wirklich die letzten Monate, sagen wir mal, immer durch Redispatch getragen haben, war dieser Industriestrompreis. Und auch dort gab es ja jetzt eine Einigung. Es gab eben nicht diesen expliziten Industriestrompreis für genau diese Branchen, sondern eher eine Lösung für alle, die produzieren. Und hier wurden ja jetzt sozusagen vor allen Dingen die Stromsteuern aufs europäische Minimum gesenkt und dann ja diese Strompreiskompensation aufrechterhalten, die hätte ja irgendwie abgeschafft werden sollen. Ist das aus deiner Sicht jetzt eine praktikable Lösung oder vielleicht auch nochmal eine ganz kurze kritische Einschätzung zu der ganzen Diskussion Industriestrompreis? Ist die jetzt abgeschlossen? Bleibt die Industrie? Ist es eine gute Lösung? Oder wie siehst du das als Ökonom?
Also fangen wir vielleicht so an, dass auch hier nach meinem Verständnis aufgrund der angespannteren Finanzlage des Bundes zumindest fraglich ist, ob das alles so kommt wie beschlossen. Weil beschlossen wurde eine Steuersenkung, also die Senkung der Stromsteuer. Und ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, wie die finanziert werden sollte, aber ich vermute auch aus einem dieser beiden Fonds, die jetzt nicht mehr zur Verfügung stehen. Und ich glaube, und zumindest nach meinem Wissen, gibt es noch keine politische Entscheidung, ob diese Steuersenkung, also die Stromsteuersenkung, jetzt auch zur Disposition steht oder ob die erhalten bleibt. Und da will ich jetzt auch gar nicht spekulieren, was dann stattdessen käme, falls das kippen sollte, weil ich gar nicht weiß, ob das kippt. Also ich würde es mal ganz kurz davon ausgehen, das bleibt so wie beschlossen. Dann können wir ein bisschen drüber reden, was da beschlossen wurde und ob das eine gute Idee ist. Vielleicht nochmal kurz zum finanziellen Hintergrund. Also wir reden immer von der Industrie, aber die ist ja extrem heterogen. Also viele Leute denken irgendwie an Kfz, an Autofirmen und ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber deren Stromkosten dürften wirklich nur einen sehr kleinen Anteil an der Bruttowertschöpfung machen. Vielleicht 1%, rate ich jetzt mal oder sowas. Für die ist es herzlich egal, ob sich der Strompreis mal ein paar Prozent erhöht oder nicht. Da sind Tarifrunden und die Autokonjunktur und sowas ist viel wichtiger. Aber es gibt auch die Grundstoffindustrie, die sehr stromintensiv ist. Dazu gehört zum Beispiel Elektrolyseverfahren, also wo mit Strom Chemikalien hergestellt werden. Die Leute denken an Wasserstoff, aber Chloralkali-Elektrolyse ist ein anderes Beispiel, was im sehr großen Maßstab sehr viel Strom verbraucht. Oder Aluminium-Elektrolyse, Kupferherstellung, auch die Papier- und Zelluloseindustrie ist extrem stromintensiv. Und das sind Unternehmen, wo zum Teil 20, 30, 40, 50, 60% der Kosten Strom ausmachen. Die spüren es also sofort und unmittelbar. Und bei den Unternehmen, die waren auch in der Vergangenheit von fast allen Abgaben, Steuern, Umlagen befreit. Die haben also auch keine Netzentgelte gezahlt. Sind von den meisten Umlagen befreit gewesen. Also die haben zum Beispiel nie eine EEG-Umlage bezahlt, aber auch die anderen Umlagen, Offshore, Paragraph 19 und sowas, waren die alle befreit. Die haben im Wesentlichen den Börsenstrompreis bezahlt, weil die in der Regel direkt an der Börse beschaffen oder Großlieferverträge haben, und die Stromsteuer. Das waren deren beiden Komponenten.
Und sie haben noch dann die Kompensation auch noch bekommen.
Genau, und dann haben sie noch einen großen Batzen Geld bekommen, die sogenannten Strompreiskompensationen, was eine Stromverbrauchssubvention ist, die sich so Pi mal Daumen ermittelt durch den vermuteten Effekt der CO2-Preise auf den Strompreis. Die sollten also entschädigt werden dafür, dass wir durch die CO2-Bepreisung den Strompreis nach oben treiben. Und der Börsenstrompreis ist halt sehr stark gestiegen und ist immer noch deutlich höher als in der Vergangenheit. Also wenn man die Inflation einrechnet, war der in den letzten, im letzten Jahrzehnt so in der Größenordnung 40 bis 50 Euro. Und jetzt für Lieferung nächstes und übernächstes Jahr sind wir um die 100 Euro oder so einen Ticken drüber. Und das ist halt doppelt so viel. Und das spüren die sofort und die stehen zum Teil im scharfen internationalen Wettbewerb. Gar nicht so sehr mit China, sondern vor allem mit amerikanischen Herstellern, wo ja keine CO2-Bepreisung stattfindet und die Gaspreise und damit auch die Strompreise sehr viel niedriger sind. Und deswegen haben die echte Wettbewerbsprobleme. Und das ist tatsächlich eine der Gruppen der Industrie, um die sich viele Leute Sorgen gemacht haben, die gesagt haben, naja, die werden sich schwer tun, das zu überleben, die werden abwandern und das sollten wir zumindest als Gesellschaft eine bewusste politische Entscheidung treffen, ob wir das zulassen oder ob wir das verhindern wollen. Ich bin jetzt niemand, der sagt, wir müssen auf Teufel komm raus jedes Unternehmen retten. Ich denke, Strukturwandel hat auch viele gute Sachen bei sich, aber es ist zumindest, finde ich, in der aktuellen geopolitischen Lage schon eine Diskussion, die man führen darf und auch führen sollte. Jetzt ist das Ergebnis der Industriestrompreisdiskussion ein bisschen lustig, weil die Diskussion ist gestartet sozusagen mit Forderungen, dass man quasi staatlichen Strompreis fixiert oder garantiert. Und da sind so Zahlen rumgeflogen, die 60 Euro pro MWh, also 6 Cent pro kWh. Und das Ergebnis ist eine Stromsteuersenkung. Und lustigerweise oder vielleicht ironischerweise sind gerade diese energieintensiven Industriezweige waren ohnehin weitgehend von der Stromsteuer befreit. Das heißt, wenn man die jetzt im Blick hatte, also Chloralkali, Papier, Alu, Kupfer und sowas, dann sind es diejenigen, die kaum von dieser Stromsteuersenkung profitieren, weil die ohnehin befreit waren über den, ich glaube, Paragraph 9, den sogenannten Spitzenausgleich. Jetzt muss man auch sagen, dieser Spitzenausgleich hätte eigentlich abgeschafft werden sollen. Das hatte Lindner mal angekündigt. Das heißt, wenn man so will, ist dieser Industriestrompreis, der Kompromiss ist einer, der sagt, wir erhalten die bestehenden Subventionen und Steuerbefreiungen, aber geht jetzt für diese Gruppe von Unternehmen gar nicht darüber hinaus, was heute schon der Fall ist.
Ja, aber so wie du es gerade darstellst, ist es ja eigentlich dann schon absurd, weil für die bleibt es so wie bislang, also um die wichtig waren. Und jetzt kommen, wie du meintest, jetzt, weiß ich, BMW und Mercedes dazu, bei denen es eigentlich nur 1% der Gesamtkosten ausgemacht haben. Die kriegen ja letztendlich sozusagen jetzt auch die Kompensation oder die Befreiung gewährt. Also eigentlich wurde es ja nur ausgeweitet auf Kreise, die es gar nicht so nötig gehabt hätten.
Die gesamte produzierendes Gewerbe, also die gesamte Industrie war auch schon, es gab da in der Stromsteuer eine ganze Reihe super komplizierter Ausnahmeregelungen, die Paragraphen 9 und 10 und 9a, 9b und 10, glaube ich. Und auch die Industrie war schon zum Teil befreit. Also die profitieren jetzt auch nicht von dem vollen, nicht alle von dem vollen 2 Cent pro kWh Reduktion, sondern die waren ungefähr um 1,5 Cent schon befreit. Das heißt, für die meisten gegenüber dem, was die jetzt zahlen, ist der Entlastungseffekt kleiner als diese 2 Cent, einfach weil die davor schon befreit waren. Zum Teil teilweise.
Wie ich es verstanden habe, waren noch zwei weitere Elemente in dieser Einigung. Zum einen diese Zuschüsse zu den Netzentgelten, über die wir ja schon gesprochen haben. Und zum zweiten, dass die Strompreiskompensation nochmal ausgeweitet werden soll. Also da gab es so eine Art Selbstbehalt. Bisher haben die energieintensiven Unternehmen nicht alles zurückbekommen. was vorher über den CO2-Preis in den Strompreis reingekommen ist. Und dieses nicht alles zurückbekommen, das wurde jetzt abgeschafft und jetzt können sie eben alles zurückbekommen. Wie wirkt sich das aus? Also das wäre ja dann wirklich der Vorteil für die ganz energieintensiven Unternehmen.
Also Strompreiskompensation ist super kompliziert und ich bin jetzt aber auch nicht in jeder Nachkommastelle sattelfest. Erste Frage, hätte die abgeschafft werden sollen? War das geplant? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Also so mein Verständnis ist, dass eigentlich keine Abschaffung geplant war, dass die bis 2030 auch europarechtlich notifiziert war, also genehmigt war von der Wettbewerbsaufsicht in Europa. Deswegen bin ich gar nicht sicher. Ich glaube, die war sozusagen nicht durchfinanziert gewesen und deswegen war unklar, ob die weiter Bestand hat. Aber nach meinem Verständnis war jetzt deren Abschaffung auch noch nicht beschlossen oder terminiert oder sowas. Dann zu deiner Frage, es gab so einen Selbstbehalt. Also die haben quasi für die erste Gigawattstunde, für die ersten 1000 MWh, die verbraucht haben, haben sie diese Subvention nicht bekommen. Jetzt kann man ungefähr ausrechnen, was das bedeutet. Das ist übrigens anlagenscharf berechnet, also nicht unternehmensscharf. Das heißt, jede Anlage kriegt so einen Antrag und da ist so ein Selbstbehalt, das kann man fürs nächste Jahr abschätzen, ist ungefähr 70.000 Euro. Das heißt, jede Anlage hätte nächstes Jahr eine Art Selbstbehalt für 70.000 Euro gehabt. Die fällt jetzt weg. Das heißt, die kriegen 70.000 Euro mehr pro Anlage. Das ist jetzt wiederum gerade bei den großen Anlagen, also wenn man eine Aluhütte hat und man kriegt dann für seine vielen 100 GWh oder TWh Stromverbrauch 70.000 Euro mehr, das macht den Kohl jetzt nicht gerade fett.
Ja, wir hatten im Nachgang dann auch mal mit Zweien gesprochen, die eben sehr energieintensiv und vor allen Dingen viel Strom verbrauchen sind und die waren überraschenderweise recht zufrieden mit der Regelung. Ne? Also das war dann doch so, dass diese Unsicherheit vor allen Dingen raus ist, die du meintest, wo es noch nicht ganz klar ist, ob es jetzt weitergegangen wäre oder nicht. Und die meinten, die könnten damit jetzt erstmal ganz gut leben. In Summe, glaube ich, du hast es ja gesagt, wenn man den Börsenpreis zugrunde legt, ist es sicherlich über diesen 6 Cent, die da mal zur Diskussion standen. Und dieses Thema Industriestrompreis, zwischendurch hieß er ja auch Brückenstrompreis und Transformationspreis, glaube ich, auch noch, tauchte ja das erste Mal, glaube ich, so ein bisschen auf im Zusammenhang mit diesen Offshore-Ausschreibungen, dass dort ein Teil reserviert werden soll für die Industrie. Ist das jetzt damit erledigt? Brauchen wir das nicht mehr oder passiert das trotzdem? Und vor allen Dingen auch wieder deine Einschätzung, ist das eine schlaue, intelligente Lösung gewesen, hier einen Teil der Ausschreibung zu reservieren? Das hört sich jetzt erstmal nicht so richtig gut marktlich an, ja.
Also ich würde noch mal ganz kurz, bevor ich da antworte, noch mal einen Schritt zurück machen. Und also in der ganzen Diskussion, was ich so ein bisschen vermisst habe, ist die Frage, eine echte wissenschaftliche, mediale und politische Diskussion, ob wir das überhaupt wollen. Und da bin ich auch der Falsche. Ich habe immer gesagt, ich kann sagen, wenn es eine Entscheidung gibt, dass man sowas will, dann kann ich dazu beitragen, wie man das gut ausgestalten sollte. Energiemarktsgesichtlich. Ich bin ja Energieökonom und kein Industrieökonom und bin nicht hier für Industriepolitik zuständig. Aber was ich tatsächlich so ein bisschen vermisst habe, ist eine klare Diskussion, Argument und Entscheidung, ob und wenn ja, welche Industrien wir hier erhalten wollen. Vielleicht dann noch eine kleine Randbemerkung. Eine der Industrien, die die größte Befreiung bekommt, ist jetzt nicht Chemie und Stahl, an die man immer sofort denkt, sondern Papier, also Papier und Zellulose. Und ob jetzt Papier und Zellulose die strategische Bedeutung für den Industriestandort oder für die Verteidigungsfähigkeit oder was auch immer, was man halt als im Kopf hat, da bin ich mir jetzt ein bisschen unsicher. Und aus meiner Sicht war die Diskussion ziemlich undifferenziert. Und ich habe da so ein bisschen, vor allem bei denjenigen, die sehr stark gesagt haben, wir brauchen jetzt eine Industriepolitik für Deutschland, zu denen ich jetzt nicht gerade gehöre, da hätte ich mir ein bisschen gewünscht, dass die ein bisschen klarer sagen, was heißt denn Industriepolitik? Welche Industrien denn? Welche Mechanismen? Also wir haben ja das ja alles nicht. Wenn man sozusagen so eine Industriepolitik will, wie Südkorea, Japan oder China macht, dann muss man halt auch sagen, was bedeutet es denn konkret? Will man auch die Papiermühlen alle am Leben halten oder will man was anderes? So, das war jetzt sozusagen nochmal die Metaebene. Und deine Frage bezog sich ja nicht auf das Ob, sondern auf das Wie. Und tatsächlich gab es da einen Diskussionsstrang, der aus meiner Sicht oft relativ unklar blieb im Wagen, aber der da lautete, anstatt staatliches Steuergeld in die Hand zu nehmen, sollte man irgendwie Offshore-Mengen vergünstigt bestimmten Industrien zur Verfügung stellen. Ich war da nie großer Fan von, weil aus meiner Sicht verschleiert das einfach den Subventionstatbestand. Also wenn ich als Staat eigenes Steuergeld in die Hand nehme und jemand gebe, ist es eine Subvention. Wenn ich als Staat Hoheit über die Offshore-Flächen habe und anstatt die Offshore-Flächen meistbietend zu verkaufen, diese verschenke und den Unternehmen aber sage, ihr kriegt die, müsst dafür aber diesen Unternehmen ABC günstiger Strom liefern, dann ist es eben genauso eine Subvention. Das ist exakt das Gleiche aus meiner ökonomischen Brille heraus. Aber es ist irgendwie komplizierter und es ist versteckter und es ist nicht durch den Bundestag beschlossen und es ist nicht im Haushaltsrecht und sowas. Ich finde es nicht so gut, die Sachen so zu verschleiern. Ich finde es sinnvoller, da die Offshore-Flächen meistbietend zu versteigern, das Geld als Staatseinnahmen zu verwenden und dann, wenn man das politisch will, zu verwenden, um Strompreis zu subventionieren, auf eine gute Art am besten, in Sektoren und Unternehmen, wo man das eben politisch so entschieden hat.
Lass uns mal auf den Elefanten im Raum eingehen. Also du hast dich schon immer wieder drauf bezogen, das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Das hat ja jetzt eigentlich die Auswirkung, dass Förderinstrumente, also Subventionen, wenn der Staat Geld in die Hand nehmen möchte und gewisse Dinge erreichen möchte, dass die jetzt in Frage stehen. Wir haben jetzt eine Riesendiskussion laufen über das Strommarktdesign. Da nimmt der Staat kein Geld in die Hand, sondern er passt einfach Regulierungen an, Verordnungen an, Gesetze an, damit der Markt anders funktioniert, aber kann trotzdem die Ziele so setzen, dass sie ähnliche Dinge erreichen wie Förderungen, beispielsweise Klimaschutz, Ausbau erneuerbare etc. Siehst du das als eine gute Alternative und vor allem als eine ausreichende Alternative, dass wir sagen, wir verzichten jetzt auf diese Förderung, auf die Subventionen und setzen jetzt voll auf die Anpassung des Marktes?
Große und nicht gerade einfache Frage. Also tatsächlich habe ich die Diskussion vor allem letztes Jahr und letzten Winter so wahrgenommen, dass bis in die Spitzenpolitik, die deutsche, aber vor allem auch die europäische Spitzenpolitik, also bis zu Ursula von der Leyen, Riesenerwartungen an den Strommarkt oder an das Strommarktdesign gestellt wurde. Und da wurde Strommarktdesign und Strommarktregulierung oft, meine Lesart, verstanden als Industriepolitik oder Sozialpolitik, zum Teil sogar Geldpolitik. Also letztes Jahr in der Gaskommission gab es eine ganz, ich möchte nicht sagen erbitterte, aber doch sehr kontroverse Diskussion, wo einige VertreterInnen gesagt haben, wir müssen die Strompreisbremse so bauen, dass sie die Inflationsrate, also die berichtete, die Inflationsrate des Statistischen Bundesamts senkt, weil das ist die sozusagen die Headline-Inflation muss jetzt runter in den Zeitungen. Und ich habe mir an den Kopf gegriffen und gesagt, nee, Leute, das ist absurd. Wir überlasten den Strommarkt mit diesen Fragen. Der Strommarkt ist primär dazu da, Preissignale zu liefern, damit Anlagen effizient eingesetzt werden und Investitionen passieren. Also, dass wir wissen, was für Kraftwerke brauchen wir denn und wo sollen die stehen? Wie sollen wir die Batterie jetzt betreiben? Soll die Batterie jetzt morgens einspeichern oder mittags? Und was soll die im Blick nehmen? Brauchen wir jetzt Spitzenlastkraftwerke oder Grundlastkraftwerke? Wo passen jetzt noch Elektroautos ins Netz? Und wann sollten die geladen werden? Also all diese Entscheidungen, wer soll die denn treffen, wenn nicht Leute, die Informationen erhalten über den Strompreis, der jede Viertelstunde schwankt und über den eine Erwartung gebildet wird für Investitionen. Ich glaube, wenn wir den Strommarkt bauen, um die Idee rum, dass wir industriepolitische oder sozialpolitische Ziele erreichen wollen, dann überlasten wir diesen Markt, dann schüren wir auch Erwartungen, die der Strommarkt letztlich nicht erfüllen kann. Und machen ziemlich viel kaputt, weil dann leiden all diese anderen wichtigen Funktionen, also die Anreize des Strom, die Anreizwirkung des Strompreises für Anlageneinsatz und Investitionen, die leiden dann massiv drunter und dann werden wir mittelfristig ein großes Problem haben.
Aber darauf, wo Philipp ja so ein bisschen raus wollte, ist ja sozusagen der Aspekt, die Transformation zu beschleunigen, zu begünstigen, hin zu mehr Grün. Da kann der Strommarkt ja schon helfen, weil du hast ja genau die Aspekte genannt, wie den richtigen Ausbau anreizen und die richtigen Signale geben, wo passen Elektroautos hin und so. Das sind ja all diese Aspekte, die wir im Energiesystem der Zukunft brauchen. Also da hilft es doch, oder?
Ich würde sagen ja und nein. Also aus meiner Sicht brauchen wir einen Strommarkt, der die Transformation mitdenkt. Und wir brauchen zum Beispiel einen Strommarkt, der in sich trägt oder der berücksichtigt, dass wir bald Dutzende Millionen Speicher in Kellern und auf Rädern in der Niederspannung haben, also Elektroautos mit Batterien, und dass wir diese ganzen verschiedenen Batterien und Elektroautos zum richtigen Zeitpunkt laden müssen. Das heißt, laden müssen, wenn gerade Strom im Überfluss vorhanden ist und wenn das lokale Netz noch Luft nach oben hat und nicht an die Grenze stößt. Ich glaube, was wir nicht leisten können, ist, wenn die Menschen sich keine Elektroautos kaufen wollen, dann sie über Strommarktausgestaltungen dazu zu bringen, das zu tun. Ich glaube, das ist eine Erwartung an den Strommarkt, die kann der nicht erfüllen. Was man schon mitdenken sollte, ist, wir haben heute eine Verzerrung von Strompreisen versus anderen Preisen, also Gaspreisen vor allem, deren Elektrifizierung, und das ist ja, Transformation heißt ja unter anderem Elektrifizierung, im Wege steht. Und deswegen zum Beispiel ist der Zuschuss oder die Abschaffung oder die Senkung der Stromsteuer aus meiner Sicht richtig, und ich hätte das auch gern für Haushalte gesehen. Aber sozusagen zu glauben, dass wir jetzt über eine Strommarktreform die Transformation des Energiesystems oder letztlich der gesamten Wirtschaft leisten können, das glaube ich ist nicht zu machen.
Genau, jetzt hast du gerade nochmal diese Flexibilitäten sozusagen, die jetzt zukünftig im Verteilnetz ja schlummern, angesprochen ist. Genau, die Elektroautos und die Wärmepumpen. Und genau, die sollen ja sozusagen, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ja auch sozusagen genau dann laden, wenn der Strom dann da ist, über dieses Preissignal. Genau, und da war ja jetzt die große Sorge, wenn das alle gleichzeitig machen, gibt es Probleme. Und jetzt endlich gibt es die Regelung, Paragraph 14a, auch häufig bei uns im Redispatch vorgekommen. Und genau, jetzt gibt es sozusagen diesen ersten Schritt hin zu den variablen Netzentgelten und wie die Verteilnetze damit umgehen. Wie ist da deine Einschätzung zu?
Da würde ich auch nochmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen und nochmal allen sozusagen klar machen, was für ein immens wichtiges Thema wir uns jetzt hier gerade anschauen. Heute ist es ja so, in Deutschland haben wir vielleicht 80 oder 100 Gigawatt verfügbare Kraftwerksleistung. Also das sind Kohle, Gas, Kraftwerke, Wasserkraftwerke, die in der Regel dann da sind, wenn man sie braucht. Und wir haben ganz wenig Verbrauchstechnologien, nur die auf den Strompreis reagieren. Vielleicht auch gar keine, jedenfalls nur sehr begrenzt. In wenigen Jahren, Ende des Jahrzehnts, wenn man den Bundesregierungsszenarien glaubt, dann haben wir ungefähr immer noch die gleiche Menge an verfügbarer Kraftwerksleistung, haben aber schon in der Größenordnung 200 Gigawatt, also das ist fast das Dreifache, an Verbrauchern, die potenziell flexibel sind. Welche Verbraucher sind das? Das sind zum Beispiel im großen Maßstab Großbatterien, Elektrolyse und Großwärmepumpen und eben im Kleinen die von dir angesprochenen Elektroautos, Heimspeicher und Wärmepumpen. Warum sind die flexibel? Bei Batterien ist es offensichtlich, die kann man ja einfach sozusagen dann laden, wenn man möchte. Also ein Elektroauto steht im Schnitt 23 Stunden am Tag still und das muss vielleicht eine Stunde laden oder sowas. Und ich kann ja im Grunde aussuchen, in welcher Stunde es laden soll, also von den 23. Da hat man ja im Grunde Freiheitsgrade. Das ist ja nicht so wie beim Licht, was ich anmachen will, wenn ich halt gerade lese, sondern ich kann es ja im Grunde dem Auto überlassen, wann es lädt. Und so ähnlich ist es bei einer Wärmepumpe auch. Die thermische Trägheit von den Häusern oder die Warmwasserspeicher im Heizsystem, die erlauben mir, mal die Wärmepumpe für 1-2 Stunden auszumachen und vorher oder nachher stattdessen zu heizen, um Überlastung im Netz oder am Strommarkt sozusagen zu umschiffen. Und diese nachfrageseitige Flexibilität ist von einer immensen Bedeutung. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, mittel- und langfristig, wenn man dass die Energiewende so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, dann wird die Hauptlast der Anpassung zwischen Nachfrage und Angebot, also zwischen Erzeugung und Verbrauch, nicht mehr so wie das traditionell war auf der Erzeugungsseite verfolgen, sondern vor allem auf der Verbrauchs- und Speicherseite. Und dafür sind wir marktseitig überhaupt nicht vorbereitet. Es gibt heute in Deutschland kaum Elektroautos und kaum Heimspeicher und kaum Wärmepumpen, die dann Strom verbrauchen, wenn der Strompreis an der Börse gerade günstig ist, weil die fast alle blind sind für den Strompreis und damit für die Knappheit von Strom. Und es gibt keine einzige Anlage in der Niederspannung, die netzorientiert fährt. Das heißt, die beim Laden, beim Heizen berücksichtigt, habe ich gerade im Verteilnetz überhaupt noch Luft oder sind wir schon nah an der Überlastungsgrenze? Und wenn wir das nicht ändern, dann wird es leider nicht klappen mit der Energiewende. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist jetzt der große und dramatische Hintergrund zu dieser 14a, also NWG Paragraph 14a Diskussion. Und die Entscheidung der BNetzA betrifft jetzt diese letzte Frage, also die Verteilnetze der Niederspannung. Und da gibt es im Grunde zwei konkurrierende Gedanken. Die eine Philosophie ist, wir brauchen Preissignale. Das heißt, die Netzentgelte sollten dann hoch sein, wenn wir starke Netzbelastung befürchten, zum Beispiel Winterabende in der Stadt. Und die Netzentgelte sollten dann nur niedrig sein, wenn es wenig Überlastung zu befürchten ist, sagen wir zum Beispiel in der Nacht um 3 Uhr morgens, weil wenig Stromverbrauch ist. Und die Netzentgelte sollten vielleicht null oder sogar negativ sein, wenn wir Rückspeisungsprobleme haben. Also in einem Verteilnetz, ländliches Verteilnetz, super viel Solarerzeugung, Sonntagmittag in der Niederspannung, dann sollten die Netzentgelte vielleicht sogar negativ werden, damit jeder, der kann, quasi in dem Moment Elektroautos lädt und einspeichert. Die andere konkurrierende Gedanke ist, dass nicht Preissignale und die Entscheidung von Einzelnen hier wirken sollten, sondern dass die Netzbetreiber das per Eingriff machen sollten. Also dass die Netzbetreiber Zugriff haben auf alle diese Assets, also sozusagen letztlich schalten dürfen alle Wärmepumpen und alle Elektroautos und alle Heimspeicher dieses Landes und dass sie das machen dürfen, um Netzüberlastungen zu verhindern oder zu korrigieren. Und diese Diskussion ist hitzig und lange und alt und ich glaube, es ist fair zu sagen, die BNetzA hat eine Art von Kompromiss versucht mit ihrer Entscheidung von vorletzter Woche oder letzter Woche. Ich würde aber sagen, die zweite Philosophie hat hier gewonnen. Also im Kern ist die Idee jetzt, dass es die 900 Verteilnetzbetreiber sind von Deutschland, die Schaltzugriff auf all diese Anlagen bekommen und die dann diese Anlagen nicht ganz abschalten, aber in ihrer Leistungsaufnahme begrenzen sollen. Also den Begriff, den die Netzbetreiber immer sagen, ist dimmen. Die schalten nicht ab, die dimmen. Aber mit eben Anlagenzugriff der Netzbetreiber und die Entscheidungshoheit liegt dann nicht mehr bei Individuen, die auf Preissignale reagieren, sondern primär bei Netzbetreibern, die direkt eingreifen.
Warum meinst du Kompromiss? Es sind ja wirklich beide Aspekte drin. Zum einen dieser Dimm-Aspekt und zum anderen diese variablen Netzentgelte, die ab 2025 kommen sollen, mit diesen drei Stufen. Also ja, ist ein Kompromiss und es birgt auch noch die Möglichkeit, sich in beide Richtungen zu entwickeln. Warum sagst du jetzt, dass diese zweite Philosophie gewonnen hat?
Also nach meinem Verständnis ist ein bisschen, vielleicht noch ein Satz vorher, weil ich das gerade nur so im Nebensatz gesagt habe, also die Diskussion war in den letzten Jahren oft Verteilnetzbetreiber versus Energiewirtschaft. Die Netzbetreiber wollten das selber machen und viele Akteure der Energiewirtschaft, zum Beispiel Aggregatoren oder Versorger oder
Automobilhersteller.
Die Autohersteller, die wollten das eher über Netzentgelte, über zeitweilige Netzentgelte bei Preissignalen machen. Es ist kein Geheimnis, dass ich da auch eine klare Position habe und auch bei der zweiten Seite stehe. Das sollte ich vielleicht aus Transparenzgründen dazu sagen. Also ich bin ein großer Fan von zeitweiligen Netzentgelten und das Gegenteil von einem Fan bei Eingriffsrechten. Aber ich versuche das jetzt hier einigermaßen neutral darzustellen. Deine Frage war, warum komme ich zum Schluss, dass Ersteres gewonnen hat, gewissermaßen. Genau. Gewonnen vielleicht in Anführungszeichen.
Diese Dimm-Philosophie.
Ich nenne sie die Eingriffsphilosophie, okay. Aber von mir aus auch die Dimm-Philosophie. Nach meiner Lesart ist jetzt die BNetzA-Entscheidung klar hierarchisch. Also Eingriffsrechte kommen und zwar die müssen kommen. Da erstens müssen Netzbetreiber das machen und zweitens müssen Anlagenbetreiber das machen. Also es ist sozusagen verpflichtend auf beiden Seiten und super schnell. Also Anlagen, die in 4 Wochen gebaut werden, ab dem 01.01.2024, unterliegen dem Eingriffsrecht von Netzbetreibern. Das wird jetzt nicht wahrscheinlich so schnell über Nacht passieren, aber das ist im Grunde steht da drin. Also das ist jetzt alles sehr, sehr schnell und sehr klar und eben, da kann man jetzt auch nicht mehr sagen, ich möchte aber nicht. Und weder der Netzbetreiber kann das sagen, noch die VerbraucherInnen können das sagen.
Aber was ist der Unterschied zu vorher? Weil dieses Eingriffsrecht hat der Verteilnetzbetreiber ja vorher auch schon. Also als Ultima Ratio am Ende darf er immer abschalten, bevor das Netz in die Knie geht.
Also, das ist ja auch richtig und wunderbar. Also ich habe immer gesagt, Wir brauchen als Ultima Ratio direkten Zugriff der Netzbetreiber auf Anlagen, auf die man im Notfall auch verzichten kann. Heute ist es ja nicht so. Heute ist es so, wenn in, sagen wir mal in Berlin das Verteilnetz überlastet ist, also die großen Trafos überlastet würden, dann wird das ganze Verteilnetz abgeschaltet. Dann würde Berlin abgeschaltet und dann gehen auch keine Handys mehr und kein Licht mehr und sowas. Und das ist das, was wir in Texas 2021 gesehen haben. Und da sind viele Leute dran gestorben. Und es gab, also es war eine Katastrophe. Und um das zu verhindern, glaube ich, müssen wir im Notfall alle Elektroautos und alle Wärmepumpen auch vom Netz nehmen können. Nicht, weil das so toll ist, in der Kälte zu sitzen, sondern weil in der Kälte sitzen immer noch besser ist, als in der Kälte zu sitzen und kein Handy und kein Licht zu haben. Also als Notfallmaßnahme, sozusagen alle 10 Jahre in der absoluten Kältewelle, ist sowas richtig und sinnvoll. Aber was die Netzbetreiber wollen, ist nicht eine Notfallmaßnahme, sondern eine Alltagsmaßnahme. Und die haben sie bekommen. Also ab nächsten Jahr dürfen die, ohne irgendwas über ihre Niederspannungsnetz zu wissen, weil in der Regel haben die null Echtzeitdaten, die wissen nicht, was mit den Trafos los ist, die wissen nicht, was in den Leitungen los ist, da wird nicht gemessen, jedenfalls nicht in Echtzeit, sondern nur einmal pro Jahr. Die dürfen aber jetzt präventiv, wie die das nennen, 2 Stunden am Tag abschalten, also dimmen. Das heißt, ich gehe davon aus, die meisten Netzbetreiber werden einfach bald, zumindest im Winter, jeden Abend, ich sag mal von 17 bis 19 Uhr oder von 18 bis 20 Uhr, alle Elektroautos und möglicherweise auch Wärmepumpen auf 40% der Leistung begrenzen. Und das ist dann nicht so eine Notfallmaßnahme, die man alle 10 Jahre macht, sondern die man halt jeden Tag macht. Und das finde ich jetzt persönlich aus vielerlei Gründen nicht gut.
Aber wenn die zweite Komponente gut funktioniert, sollte es ja so sein, dass wahrscheinlich am Winterabend zwischen 17 und 19 Uhr die Autos gar nicht laden, weil da ja der Strom üblicherweise eh am teuersten ist.
Ganz genau. Und ich bin euch auch noch eine Antwort schuldig. Du hattest ja gefragt, warum denke ich, dass die erste Philosophie da gewonnen hat. Es ist völlig richtig, dass jetzt die Bundesnetzagentur nennt es Modul, dass da auch noch ein drittes Modul vorgesehen ist. Das heißt, eine variables Netzentgelt. Zwar erst ein Jahr später, also ab 1.1.25, müssen die Netzbetreiber ein 3-stufiges Netzentgelt anbieten. Aus 2 Gründen oder aus 3 Gründen denke ich, dass man da doch eine Hierarchie sieht. Erstens ist es eben ein Jahr später. Zweitens ist es nur Opt-in. Das heißt, ich muss als Netzkunde das aktiv anfragen. Das ist nicht der Standard. Während in 21 Ländern der EU von 27 solche Netzentgelte der Normalfall sind. Also zumindest existieren. Ob das in allen 21 der Normalfall ist, weiß ich eigentlich gar nicht. Aber das sozusagen, das ist eine extra, das muss man als Kunde quasi verlangen. Und die meisten werden das natürlich, muss man erstmal wissen so. Das ist ja eine Expertendiskussion. Und drittens, das ist der wichtigste Punkt, komme ich trotzdem nicht aus der Abregelung raus. Also weiterhin und auf Dauer haben Netzbetreiber das Recht, meine Anlagen runterzufahren, also meine Wallbox oder meine Batterie oder meine Wärmepumpe in der Leistungsaufnahme auf 40% zu begrenzen. Und dass ich denen sage, hey, aber ich reagiere ja total gut auf Netzentgelte, ich kümmere mich schon um das Netz so, das hilft einem dann nicht. Also auch wenn ich die zeitweilige Netzentgelte beantrage und bekomme und mich danach richte, dann ist damit keine Garantie verbunden, dass ich von den Eingriffsrechten jeden Tag von den Abregelungsrechten der Netzbetreiber ausgenommen bin. Das hätte ich mir anders gewünscht. Also, aber das ist jetzt so gekommen und jetzt ist die Entscheidung da und jetzt, glaube ich, muss man auch mal eine Klappe drauf machen auf die Diskussion. Jetzt liegt der Ball bei den Netzbetreibern. Jetzt müssen die zeigen, was die können. Und ich glaube, da müssen die jetzt auch performen. Und zwar anders als bei Redispatch 2.0, wo die ja nach vielen Jahren daran gescheitert sind, ein paar tausend Windanlagen abzuregeln. Jetzt müssen die viele Dutzend Millionen Elektroautos einzeln steuern, zeigen, dass sie das hinkriegen. Das wollten die, jetzt haben sie gewonnen und jetzt müssen sie liefern.
Angenommen, das ist jetzt der Kompromiss für die nächsten 5 bis 7 Jahre und du könntest jetzt in 7 Jahren den nächsten Schritt der Entwicklung designen. Wie sollte das aussehen? Bei den Netzentgelten.
Also, wir reden jetzt ja über Niederspannungsverteilnetze, wa? Also die Antwort bei großen Industrien, hochspannungsangeschlossen, ist nochmal eine ganz andere. Und in der Niederspannung sind aus meiner Sicht 3 Dinge total wichtig. ich wage jetzt nicht da eine sozusagen mir oder ich maße mir nicht an, da was für die ganz lange Frist mir auszudenken. Also ich glaube, wir sind da ziemlich am Anfang und sollten auf Sicht fahren. Was ich mir wünschen würde, wäre ein System, was im Wesentlichen auf Preissignalen funktioniert. Und dazu braucht man drei Dinge. Dazu braucht man natürlich Smart Meter und dynamische Tarife bei den Endkunden, damit die das überhaupt können, auf Preissignale reagieren. Ich muss ja viertelstundenscharf gemessen und abgerechnet werden, damit das überhaupt Sinn macht. Zweitens brauche ich Netzbetreiber, die solche variablen Netzentgelte anbieten. Und da finde ich, ist eine dreistufige Lösung von der BNetzA als Einstieg total gut. Also das ist irgendwie einfach, das versteht man. Das wirklich würde ich auch jedem Netzbetreiber zumuten, das zu können. Das würde ich denen zur Not auch machen. Also es ist völlig klar, dass in einem urbanen Verteilnetz Winterabende das auslegungsrelevante Zeitraum sind. Und es ist völlig klar, dass in einem ruralen, ländlichen Verteilnetz mit viel Solar Sonntagmittag im Sommer massiv Rückflüsse sind oder zumindest keine Flüsse von Übertragungsnetz ins Verteilnetz. Also das kann man ja alles ganz sinnvoll annähern. Und der dritte Element ist, dass die Netzbetreiber besser werden müssen in der im Wissen, was im Netz los ist. Also es ist heute so, bei den großen Trafostationen im Übertragungsnetz wird Echtzeit gemessen. Da wissen die in jeder Sekunde, wie groß die Flüsse auf den Leitungen, auf den Trafos sind. In der Niederspannung ist es überhaupt nicht so. Also in den Ortsnetztrafos, da sind so sogenannte Schleppzeiger eingebaut. Da fährt einmal im Jahr jemand mit dem Auto vor, macht den Kasten auf und notiert sich auf dem Zettel eine Zahl. Das heißt, da weiß man, was einmal im Jahr irgendwann der größte Stromfluss ist. Man weiß aber nicht, wann. Und man weiß auch nicht, in welche Richtung. Und man weiß auch nicht, ob das jetzt einmal auftrat oder ganz oft in der Größenordnung. Und was wir da brauchen, ist eben Lastflussmessung, die deutlich besser einem vermittelt, wie die Netzsituation ist. Jetzt nicht in jeder Straßenleitung, aber im Verteilnetz als Ganzes. Und wenn man die Sachen zusammenbringt, dann kann man schon auch noch weiterdenken. Also dann ist es ja nicht so, dass es bei drei Tarifstufen bleiben muss. Vor allem, wenn am Ende ohnehin Algorithmen, wie das sein wird, Algorithmen die Anlagen steuern, dann kannst du ja auch mehr Tarifstufen machen. Und man muss die auch nicht im Jahr vorher festlegen. Also was die BNetzA vorgeschlagen hat, wird manchmal als statisch-dynamische Netzentgelte bezeichnet. Klingt ein bisschen nach Widerspruch, aber statisch meint, man legt die im Vorjahr fest. Im November sagt man, die Tarifstufen für nächstes Jahr sind folgende Uhrzeiten. Bei Tarifen sagt man das manchmal auch Time-of-Use-Tarife. Das ist sozusagen das Netzentgelt-Äquivalent dazu. Man könnte die aber auch jeden Tag festlegen. Also in der Schweiz gibt es Verteilnetzbetreiber, die das heute schon machen. Die legen jeden Tag auf Basis der Temperaturprognosen und Strompreisprognosen die Netzentgeltstruktur für ihr Verteilnetz für den Folgetag fest. Und das wird per IT den Energiemanagementsystemen zur Verfügung gestellt und dann können die Wärmepumpen und Elektroautos optimal gefahren werden. Das ist jetzt aus deutscher Sicht relativ Zukunftsmusik, aber dass da der Weg hingehen könnte, ist gleichzeitig aus meiner Sicht schon sozusagen, das ist nicht unplausibel. Und wenn die Schweizer das hinkriegen, warum sollen wir das nicht hinkriegen?
Genau, die Frage nach dem, wie sollte es idealerweise in der Zukunft aussehen? Und genau, du hast jetzt eine Lanze gebrochen für Preissignale und ich glaube auch im Echtzeitüberwachung dadurch natürlich wahrscheinlich noch die Potenziale heben, die noch im Netzbetrieb schlummern. Das ist ja mehr der Betrieb als solches. Beim Netz ist es ja dann doch ein bisschen komplizierter, weil es geht ja auch um das Thema Netzausbau und dann haben wir da plötzlich einen Monopolisten und wir haben einen stark regulierten Bereich. Und da stellt sich ja schon auch so ein bisschen die Frage, wenn es auf Preissignale geht, das Thema, wenn jetzt das Preissignal mittags kommt, weil wir irgendwie 250 Gigawatt Photovoltaik haben und dann alle laden wollen, weil das Preissignal da ist, dann reicht das Netz ja nicht. Und dann muss ich ja die Entscheidung treffen, baue ich das Netz noch aus? Und dann ist ja die Frage, wie stark, weil das wird sich ja auch nicht lohnen, jetzt beliebig stark auszubauen, um dann alle zu befriedigen. Und da wird es ja dann erstmal mit dem Preissignal wahrscheinlich nicht so richtig funktionieren, weil ja dann sozusagen der Markt nicht wirklich reagieren kann in Bezug auf Netzausbau, weil es ja ein regulierter Bereich ist. Wie kriegen wir das hin, die richtige Entscheidung zu treffen, wie viel wir noch mehr Verteilnetz brauchen, um tatsächlich diese riesigen Mengen, Überschuss in Anführungszeichen, Strom dann genau zu diesem Zeitpunkt noch im Verteilnetz zu integrieren?
Also wie viel genau, kann glaube ich niemand sagen, vor allem ich nicht. Aber was völlig klar ist, dass wir schon auch massiv Ausbau im Verteilnetz brauchen. Das ist, und zwar unabhängig davon, wie schlau wir werden, trotzdem brauchen wir viel mehr Kupfer und Ado. Das ist ja irgendwie auch klar, oder? Wir stellen gerade unser ganzes Energiesystem um von vor allem fossilen Energieträgern, von Öl und Gas, auf weitgehend Elektro. Das heißt, alle diese sozusagen die Energieleistungen, die vorher das Tankstellen- und Pipeline-System und die Gasleitung uns geliefert haben, die müssen jetzt alle über Stromleitungen fließen. Und es ist relativ klar, dass wir dann auch mehr Leitungen brauchen. Wenn wir keine guten Anreize für Verteilnetzengpässe bauen, also wenn diese ganzen 14a-Regelungen nicht fliegen und wir das nicht schaffen, Autos und Wärmepumpen netzfreundlich zu betreiben, dann werden wir sehr, 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 sehr viel Verteilnetzausbau brauchen oder halt einfach die Elektrifizierung irgendwann stoppen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass dann die ersten Verteilnetzbetreiber irgendwann sagen, wir schließen keine Wallboxen mehr an, wir erlauben keine Heimspeicher mehr, wir machen kein Solar mehr. Das heißt, die Energiewende sozusagen blockieren. Wenn wir gute Anreize haben, die Netzdienlichkeit befördern, dann brauchen wir trotzdem sehr viel Verteilnetzausbau. Aber ich habe die Hoffnung, dass der dann zu stemmen ist, sowohl logistisch als auch von Genehmigungsprozessen her, als auch von Kosten her. Und was dann in so einem Setup bei den Kunden ankommt, ist natürlich zwei überlagerte Signale. Erstens das Strommarktsignal, also der Börsenpreis, und zweitens das Netzentgeltsignal. Und die stellen ja unterschiedliche Knappheiten dar. Der Börsenpreis reflektiert ja sozusagen, was ist deutschlandweit die Situation bei Angebot und Nachfrage, was sind die Grenzkosten der Stromerzeugung. Und das Netzsignal signalisiert mir als Kunden, wie sieht es denn bei mir lokal aus? Kommt der Strom von der Börse auch bei mir an? Ist da Platz? Und du hattest jetzt so eine stark Solar-Mittagssituation angesprochen. Da kommt es natürlich auch an, wo ich sitze. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier in Berlin-Mitte sitze, gibt kaum Solarzellen hier auf den Dächern, leider. Dann und können wir sagen, sozusagen der Strompreis ist null oder negativ, vielleicht ist auch noch heiß, viele Klimaanlagen laufen, jetzt 20, 30er Jahre. Dann kann es sein, dass hier das Verteilnetz lokal ganz schön doll ausgelastet ist durch Verbraucher. Und dann wäre es sinnvoll, dass hier aktuell die Netzentgelte quasi so hoch sind, dass sie mich, dass sie einen Anreiz setzen, trotz der Nullstrompreise gerade lokale Batterien nicht zu laden, sondern vielleicht sogar zu entladen. In der gleichen Situation, sagen wir mal in Herzberg in Brandenburg, haben wir sicherlich in so einer Situation viel Solareinspeisung, auch in der Niederspannung von den ganzen Einfamilienhäusern, die Solarzellen auf dem Dach haben. Und in der Situation haben wir vielleicht sogar Engpässe im Verteilnetz, aber in einer anderen Richtung. Also der Trafo ist auch überlastet, aber durch Rückspeisung in die Mittelspannung. Und dann will ich ja, dass alle Autos, alle Batterien, die können, jetzt gerade keine Wärmepumpen, aber außer die als Klimaanlagen betrieben werden, dass die alle einspeichern, laden, um die lokalen Überschüsse zu absorbieren. Das heißt, in so einer Situation wären die Netzentgelte vielleicht null oder sogar negativ. Und dann würden die Großhandelspreise und die Netzentgelte in die gleiche Richtung wirken und sozusagen sich gegenseitig verstärken. Also, und beide Situationen, das mag jetzt vielleicht kompliziert klingen, aber so ist halt die Realität. Also es ist halt eine Tatsache, dass die Netze unter Umständen knapp sind und dass am Sonntagmittag in Berlin-Mitte und in Brandenburg vielleicht anderes Verhalten sinnvoll ist durch Elektroautos.
Genau, vor allen Dingen der Netzausbau wird ja dann über die Verteilnetzentgelte sozusagen dann wieder refinanziert. Und das war ja ein Thema, was uns ja über die letzten Monate auch immer wieder beschäftigt hat, weil ja da sozusagen diese Ungerechtigkeit aufgezeigt wurde, dass es in Deutschland Gebiete gibt mit sehr hohen Netzentgelten und Regionen mit sehr niedrigen Netzentgelten gibt.
Hi, Philipp aus dem Schnitt hier. Wir haben jetzt schon eine Stunde auf der Uhr und ich denke, es langt jetzt erstmal, oder? Ich fand das Gespräch bis hierhin so spannend. Wir fanden das Gespräch bis hierhin so spannend, hatten eigentlich gar nicht vor, so viel Zeit aufzunehmen. Aber Leon ist einfach ein sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner gewesen, hat tierisch Spaß gemacht. Deswegen ist die Zeit völlig aus dem Ruder gelaufen. 90 Minuten, so lang hat das Gespräch gedauert. Und das ist uns für eine Folge einfach zu lange. Deswegen machen wir hier Cut. Den zweiten Teil gibt's in ein paar Tagen, okay? Also, macht's gut, habt ein schönes Wochenende und bis nächste Woche.